Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich die Kunsthistorikerin Professor Benedikt Savoy.
Guten Tag.
Herzlich willkommen. Sie setzen sich für eine gerechte Museumskultur ein, da die europäischen Museen voll sind mit Beutekunst. Sie haben sich schon in Ihrer Dissertation mit Napoleons Kunstraub in Deutschland beschäftigt. Das scheint ein wenig so, als hätten Sie darüber zu einer echten Lebensaufgabe gefunden. Oder täuscht das?
Es gibt andere Lebensaufgaben. Ich habe zwei Töchter, zwei jugendliche Mädchen, die auch zur Lebensaufgabe gehören. Ich unterrichte an der Universität und ich finde den Nachwuchs, wie man sagt, also die junge Generation extrem wichtig. Und eine weitere Aufgabe, Lebensaufgabe wäre übertrieben, ist diese Forschung. Und tatsächlich ist das so, dass der Anfang mit Napoleon sehr weit führt, nach Ägypten etwa oder eben jetzt nach Afrika.
Ist das so, wenn Sie unterwegs sind auf Reisen, dass Sie gleich sagen könnten, wo es wann welchen Kunstraub gegeben hat?
Gute Frage. Also wahrscheinlich könnte ich das, aber es ist ja maßlos eigentlich. Man kann das fast gar nicht begrenzen, denn das, was wir gerne an der Uni Translokationen nennen, also die Verlagerung von Kulturgütern in asymmetrischen Zeiten, Kriegszeiten, Besetzungszeiten etc., das hat es schon seit der Antike gegeben. Das heißt, eigentlich gehört das zu uns und zu unserer Kultur.
Könnten Sie sagen, Sie sind ja jetzt von Berlin nach Stuttgart gereist? Ist Ihnen da vielleicht irgendetwas durch den Kopf gegangen, speziell jetzt auch hier in Stuttgart?
Wahnsinnig viel. Also erstens war ich heute Morgen im Lindenmuseum, wo die große Ausstellung zum schwierigen Erbe läuft. Und ich muss sagen, dass ich sehr begeistert war. Schon draußen am Portal. Also es war noch nicht offen, aber ich wurde von diesen Treppen, vom Eingang, richtig geschnappt und reingeholt.
Dieses Portal kann man mal beschreiben, da sind nämlich Köpfe eingearbeitet in das Portal.
Das Portal zeigt das, was man sich unter nicht-europäischen Menschen vorgestellt hat vor 100 Jahren. Aber vor allem, was jetzt, normalerweise sieht man so etwas nicht in der Stadt. Solche Denkmäler gehören zum Mobiliar. Und man kümmert sich nicht drum. Was jetzt gerade passiert am Lindenmuseum, ist, dass da an den Treppen pinkene Fluo-Streifen sind, die erklären, was dieses Portal bedeutet. Einerseits, also wie es draußen aussieht und vor allem wie es drinnen aussieht, nämlich ein Museum mit einer, wie alle Museen, kolonialen Vergangenheit.
Und das Museum setzt sich schon seit einer ganzen Weile mit der Vergangenheit auseinander. Wie war das denn, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Napoleon und der Beutekunst? Hat das in irgendeiner Form das kulturelle Bewusstsein verändert?
Vielleicht kurz zu Stuttgart und Napoleon. Interessanterweise war es in dieser Zeit um 1800 so, dass die Leute um Napoleon herum, er hat sich natürlich nicht darum gekümmert. Man sagt immer napoleonischer Kunstraub.
Napoleons Auge, glaube ich, gab es jemanden,
genau,
oder?
Genau, er hieß Dominique Vivant de Nong. Und davor gab es andere Generationen von Kunstkommissaren oder Kulturkommissaren, die sich darum gekümmert haben. Hier in Baden-Württemberg haben sie Noten gesucht, also Musiknoten. Sie waren damals, solche Noten, sehr teuer zu herstellen. Es gab ja keine Druckereien, sie wurden gestochen und das war extrem wertvoll. Und ich erinnere mich aus meiner Dissertationszeit, dass ganze Kommissare hier geschnuppert haben, um solche Noten zu finden, auch gefunden haben in den Bibliotheken und nach Paris in die Bibliothèque Nationale geschickt haben. Das war nicht Ihre Frage. Ihre Frage war
auf die Frage kommen wir dann gleich in der nächsten Runde. Sie haben sich ganz intensiv mit dem Kunstraub in Deutschland zur Zeit Napoleons beschäftigt. Können Sie das so zusammenfassen, außer den Noten, die Sie eben schon erwähnt haben, worauf man sich da spezialisiert hat? Was wurde da alles mitgenommen?
Es wurde ziemlich viel mitgenommen. Das, was die großartigen königlichen Galerien oder kurfürstlichen Galerien in Deutschland hatte. Also Gemälde, hauptsächlich italienische und niederländische, antike Statuen, Kunstkammerobjekte, Straußeneigefäße etc. Und das alles mit einer Ideologie. Kunst ist ein Produkt der Freiheit, muss also im Land der Freiheit ausgestellt werden, also Frankreich. Wir sind 10 Jahre nach der Französischen Revolution, das passt.
Und das ging dann vermutlich alles in den Louvre oder wo ist es gelandet?
Es ging in den Louvre, das Beste ging in den Louvre. Der Rest wurde in die Provinz verteilt und sehr viel blieb unsichtbar in irgendwelchen Depots. Und das blieb so bis 1814, 15, als Napoleon von den Alliierten weggejagt wurde. Dann kam die große Restitutionswelle.
Wie war das denn, das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, wie ist das für Deutschland gewesen? Hat sich da im Bewusstsein etwas verändert, dadurch, dass so viel kulturelles Erbe ja auch verschwunden war?
es ist enorm viel passiert. Nicht nur für Deutschland, also Italien ist auch sehr, sehr stark getroffen worden. Und das war das erste Mal, dass Kunst- und Kulturgüter zu etwas Nationalem gemacht worden sind durch diese Aktion von Napoleon. Er hat sie zwar im Namen des Universalismus nach Paris geholt, aber es waren Trophäen und so wurden sie auch zum Teil inszeniert. Und das bedeutet, dass während diese Länder, Belgien gehört dazu, die Niederlanden, Italien, Spanien, Deutschland, nichts mehr hatten, hat sich ein Bewusstsein für den Verlust entwickelt und als die Objekte zurückkommen, sind sie auch hier nationales Gut.
Wie kamen die Objekte denn damals dann zurück?
Das ist ein Megathema. Das ist die erste große Restitutionswelle unseres Europas und sie kam in zwei Etappen zurück. Zunächst 1814, als Napoleon ein erstes Mal weggejagt wurde und auf Elba gehen musste, da gab es ein Abkommen, ein Geheimabkommen. Die eigentlichen Besitzer haben gesagt, okay, wir wollen dem neuen König in Frankreich, der restauriert wurde, nicht schaden. Deshalb werden wir nicht so viel Stress machen mit dem Louvre. Wir nehmen nur das, was nicht ausgestellt ist. War edel. Dann kam Napoleon wieder für 100 Tage und beim zweiten Mal, als er nochmal weggejagt wurde, da waren die Gemüter sehr erhitzt und sagten, nee, also diesmal machen wir es nicht mehr so, wir holen uns die Sachen zurück. Und das ging zum Teil auch militärisch zu.
Bei der Kunst aus der Kolonialzeit heißt es ja schon mal, ach ja, wer weiß, vielleicht wurden diese Kunstwerke vor späterem Schaden bewahrt. Also man hätte vielleicht gar nicht gewusst, was mit diesen Werken passiert. Wie stehen Sie denn zu so einer Argumentation?
Das ist das sogenannte Rettungsnarrativ. Also wir haben es nicht geraubt, wir haben es gerettet. Im napoleonischen Fall hieß es auch nicht Kunstraub aus französischer Perspektive, sondern Conquête artistique, Eroberung. Und die Idee, dass man, oder die Legitimationsrhetorik, dass man rettet, gibt es auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Die stimmt nicht ganz. Beziehungsweise, wenn man einerseits zerstört und gleichzeitig rettet, dann ist das so ein kompliziertes Verhältnis. Da muss man sich fragen, ja, warum habt ihr das erstmal zerstört?
Es hat mehr was von Trophäensammlungen, oder?
Es ist kompliziert. Es ist nicht nur Trophäe, aber es ist auch Trophäe. Es ist aber auch Demütigung des anderen, wenn sie ihm seine Kulturgüter, seine Möglichkeiten, sich selbst zu bilden, generationsübergreifend, dass die Eltern, Großeltern den Kindern erklären können, woher sie kommen, kulturell, anhand von Objekten, anhand von Büchern, auch von Musikalien. Wenn sie das wegnehmen, dann sagen sie dem Unterlegenen gleichzeitig, du darfst dich nicht mehr bilden. Du bist jetzt getrennt von deiner eigenen Kultur. Und das hat eine sehr starke, ja, symbolische Gewalt auch. Deswegen Trophäen ja, in vielen Fällen, klar, aber manchmal auch einfach nur eine Demütigung, die ganz in der Nähe ist von zum Beispiel Vergewaltigung von Frauen im Krieg. Also es sind Bereiche, an die man gar nicht denkt, wenn man selber ins Museum geht und sich ergötzt.
Über Afrikas Kampf um seine Kunst haben Sie Professor Benedikt Savoie geschrieben und Sie beschreiben da einen Einsatz für Rückgaben von Kulturgütern, der über Jahrzehnte häufig scheiterte. Woran das liegt, haben Sie das aufklären können? War die Zeit vielleicht einfach noch gar nicht reif dafür?
Die Zeit war sehr, sehr reif in manchen Kreisen. In der Zivilgesellschaft, auch in Deutschland, in der Bundesrepublik, gab es sehr viele Leute, auch fortschrittliche Journalistinnen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei der Süddeutschen, die sehr für Restitutionen plädiert haben. Wir sind in den 70ern, 80ern. Und dann gab es sehr, sehr klare Widerstände und sehr strukturierte Widerstände. Und sie kamen im Falle der Bundesrepublik, also Westdeutschlands, ganz eindeutig von Museumsleuten, gerade in Stuttgart, aber auch in Berlin, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und die haben es erfolgreich geschafft, alles zu blockieren und auch diejenigen, die für Restitution waren, auch zu diskreditieren. Das, was für Westdeutschland gilt, gilt für Großbritannien, Frankreich, Belgien genauso. Also keinen Grund zur Sorge, das ist ein europäisches Phänomen.
Psychologisch doch vielleicht sogar ganz nachvollziehbar, wenn es dann heißt, man müsse die Sammlungen zurückgeben und die europäischen Museen so voll sind mit Kolonialkunst, die hatten Angst, dass die Museen dann leer stehen, oder nicht?
Nein, sie haben diese Angst propagiert. Sie haben gesagt, wenn wir was zurückgeben, stehen wir leer. Aber die Wirklichkeit war, und die ist sehr schön in Archiven belegt, war, dass die afrikanischen Staaten im Moment ihrer Unabhängigkeiten, manche auch Intellektuelle oder Gruppen gesagt haben, Wir sind über Jahrzehnte von unserer eigenen Kultur getrennt worden. Wir haben die ganze Zeit gehört, wir haben keine Kultur, wir müssen uns zivilisieren. Jetzt, wo wir in die Unabhängigkeiten entlassen werden, wie es heißt, brauchen wir unsere eigene Sprache, brauchen wir unsere eigene materielle Kultur, um uns stark zu machen für die Gestaltung der eigenen Zukunft. Und in diesem Zusammenhang wollten sie natürlich Massen nicht Massen von Objekten haben, sondern einige wenige Dauerleihgaben. So fängt es an. Nigeria will von Berlin ein paar wenigen Dauerleihgaben und die Antwort in Berlin ist nein.
Wobei es ja da jetzt tatsächlich auch Bewegung gibt, wenn es allein um die Benin-Bronzefiguren geht. Also da verständigt man sich inzwischen und es gab auch schon einige Rückgaben. Das Problem scheint ja häufig auch ein juristisches zu sein. Sie haben das mal erklärt, dass in Frankreich bei den Museen, wenn dort etwas ankommt, dann gilt es, glaube ich, gleich als Staatsbesitz.
Absolut. In Frankreich nennt sich das Inalienabilité, ein Wort, das man fast nicht aussprechen kann. Inalienabilité heißt Unveräußerlichkeit. Das heißt, in dem Augenblick, wo irgendein Objekt in ein Museum landet, ist das die Endstation für dieses Objekt und es wird nie wieder zirkulieren oder nur auf Ausstellungen. Es ist sicher ein juristisches Problem, also gibt man das zurück, aber es ist viel, viel mehr ein humanistisches Problem, ein philosophisches fast oder eine Frage der eigenen Zukunft. Wie wollen wir heute im 21. Jahrhundert mit diesem Kulturerbe weiterleben? Wollen wir weiter behaupten, wie in den 70ern, 80ern, Museumsleute, das haben wir alles legal erworben, das haben wir gekauft, also wir sitzen Besitz weiter drauf? Oder wollen wir sagen, ja, das war so, wir haben sie gepflegt, wir haben uns drum gekümmert, aber wenn aus afrikanischen Staaten das Bedürfnis jetzt wieder formuliert wird, etwas zu haben, sagen wir natürlich ja, egal ob das legal oder illegal gekommen ist.
2018 hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, Afrika seine Kulturgüter zurückzugeben. Und Sie hatten zuvor von Macron einen Auftrag erhalten, einen Bericht zu erstellen. Was dachten Sie, als diese Anfrage bei Ihnen reinkam?
Die Reihenfolge ist ein ganz klein bisschen anders. Zunächst hat Emmanuel Macron ganz am Anfang seiner Wahlzeit vor 800 Studenten in Ouagadougou und Studentinnen in einer sehr aufgeheizten Stimmung einfach in einer Rede etwas spontan und vielleicht ein bisschen mutig gesagt, ich will, dass innerhalb von 5 Jahren Objekte nach Afrika zurückkommen, restituiert werden. Und dann kam der Auftrag zum Bericht und sehr, sehr wichtig war, als er kam, für mich, dass ich das nicht alleine machen möchte, sondern mit einem Kollegen oder einer Kollegin, es war zunächst nicht klar, aus Afrika südlich der Sahara, es ging um Afrika und ich glaube, ich bin davon überzeugt, weiterhin, dass man nicht darüber alleine sprechen kann. Es muss ein Mix von Stimmen sein und deswegen habe ich mit Felouine Sarr gearbeitet.
Das ist ein senegalesischer Ökonom. Wie fiel die Entscheidung auf ihn?
Felouine Sarr ist nicht nur ein senegalesischer Ökonom, er ist ein Star, ein Philosoph und er hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Afrotopia, wo er über die Zukunft des afrikanischen Kontinents schreibt. Und dieses Buch ist allgemein bekannt, jedenfalls kannte ich das auch. Und Felouine Sarr hat sich einfach, das war klar, dass er die Person ist, um eben diese Zukunft zu gestalten. Wir vergessen oft, dass wenn wir von Restitution sprechen, weil das Wort Restitution in die Vergangenheit geht, dass es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Und deshalb war das eine Arbeit, die eigentlich versucht, eine neue Beziehungsethik, eine neue Art der Beziehung zwischen Europa und Afrika zu gestalten.
Wie kann die denn aussehen? Also es gab ja durchaus auch schon Fälle, wo Frankreich auch etwas zurückgegeben hat und es gab es auch schon von Deutschland her und dann gibt es häufig Zeremonien, in denen das gestaltet wird in afrikanischen Ländern. Ist das der richtige Weg?
Es gibt bestimmt nicht nur einen Weg. Es gibt, wie alles, was uns umgibt momentan, eine Multimöglichkeiten, sehr viele Möglichkeiten. Und die Museumsgegenstände, wir sprechen von Gegenständen, aber aus der Sicht vieler Kulturen sind es Subjekte, also nicht Objekte, sondern Sachen, die mit einem interagieren, die sind ja nicht unbedingt aus Museen oder ganz selten oder fast gar nicht aus Museen weggenommen worden, sondern hatten eine Funktion in ihrem Kontext, eine religiöse Funktion. Manchmal waren das dynastische, königliche Objekte, die man braucht für die Politik dort etc. Und das bedeutet, die Wege also die Zeremonie selbst, die kann man so oder so gestalten. Aber wichtig ist, was passiert mit der Resozialisierung von solchen Gegenständen. Und deswegen ist das eine Zukunftsaufgabe und nicht ja, nicht rückwärtsgewandt.
Das Lindenmuseum, das hat ja zum Beispiel eine Bibel und Peitsche des Nama-Führers zurückgegeben, in Namibia übergeben. Was sollte denn Ihrer Meinung nach jetzt mit den Gegenständen passieren?
Genau das ist das Wichtige, dass wir loslassen. Also, dass ich nicht eine Idee, Sie auch nicht das Lindenmuseum, sondern die Menschen, denen das zurückgegeben wurde, selber gestalten. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie Ideen haben. Ich muss dazu wieder vielleicht zurück zu Napoleon gehen. Als Napoleon nach Deutschland die Kunstwerke zurückgeben musste oder Preußen sich Kunstwerke zurückgeholt hat, dann wusste man auch nicht, wohin damit. 1815 in Berlin gab es kein Museum. Das heißt, das sind lange Prozesse, und wenn die afrikanischen Staaten jetzt seit 50, 60 Jahren gehört haben, nee, ihr kriegt nichts zurück, und plötzlich kommen Objekte zurück, dann erst jetzt fangen diese Überlegungen an, und da muss man auch nicht ungeduldig sein. Und was die Kolleginnen und Kollegen und Menschen dort und jüngere Generationen, Künstlerinnen etc., Filmemacherinnen, Grafikerinnen und alle, die da beteiligt sind, was die daraus machen werden, das werden wir sehen. Und es ist spannend.
Sie plädieren für ein gerechtes Museum. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es ganz wichtig ist, die Freiheit zu lassen, was am Ende mit den Gegenständen in Museen, eventuell Museen passiert. Haben Sie denn selbst so eine Vorstellung, wie ein gerechtes Museum aussehen könnte?
Ich weiß nicht. Also die Gerechtigkeit ist natürlich das übergeordnete Ziel. Aber mir geht es schon immer um Transparenz, um die historischen Fakten, die mit der Geschichte der Sammlung zusammenhängen. Und für mich bleibt und wird wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende das Allerwichtigste die Transparenz bleiben. Also, dass die Museumsbesucherinnen und Besucher, Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, wenn sie ins Museum gehen und ihre Freude an den Gegenständen haben, was ja legitim ist, man darf, dass sie aber wissen, wie der Preis der Freude ist. Also, dass man auch die andere Seite der Medaille
mitbekommt. Hat sich da der Museumsbesucher an sich, den es so gar nicht gibt, aber hat sich da vielleicht etwas an der Perspektive der Besucher verändert, weil eine Herkunft vielleicht früher gar nicht so relevant war? Kann das sein?
Was ich beobachten kann an der Universität, wo ich lehre, ich werde ja immer älter, aber mein Gegenüber bleibt immer 20 Jahre alt. Und wenn man mit 20-Jährigen von heute ins Museum geht oder gehen konnte und hoffentlich bald wieder gehen kann, kommt die Frage sofort auf, woher kommt das? Und das war vor 10 Jahren bei 20-Jährigen nicht so. Ich glaube, die aktuelle Generation ist aufgewachsen mit Handys in der Tasche und mit diesem absoluten Gefühl, dass man vernetzt, global ist. Und genauso wie sie wissen wollen, woher ihre Möbel kommen oder ihre Klamotten oder ihr Kaffee in der Cafeteria an jeder Uni steht, woher die Sachen kommen, genauso wollen sie auch wissen, wie ihr kultureller Konsum zustande gekommen ist. Und das ist, glaube ich, neu und auch normal. Der kulturelle Konsum, der Begriff ist ein bisschen schräg und krass, aber ist auch eine Form des Konsums, das Folgen hat. Die Objekte sind nicht mit einem Hubschrauber mal gekommen in die Museen.
Jetzt nur mal ganz platt gesagt, wenn es dann vielleicht mehr Ausstellungen gibt, in denen weniger was direkt zum Anschauen ist, sondern viel mehr zum Lesen, wie es jetzt aktuell der Fall ist im Lindenmuseum, verliert dann eine Ausstellung womöglich an Attraktivität?
Nein, erstens kann man diese Texte mittlerweile mit QR-Codes und was weiß ich sehr gut verstecken. Also man könnte auch ein einziges Objekt in einem großen Raum haben, toll beleuchtet etc., was weiß ich, also mit museografischen Mitteln von heute. Und dann ein Mini-QR-Code, das würde man mit seinem Telefon scannen, wenn man möchte. Wenn man es nicht wissen will, egal, aber dass man die Möglichkeit hat, und dann könnten tausende Seiten von Text oder was weiß ich, die Rückseiten der Objekte, etwas zu ihrer Geschichte etc. stehen. Und ich höre ein bisschen, dass Sie diese zu vielen Texte im Lindenmuseum jetzt...
Das hat mich überrascht, weil die Erwartungshaltung tatsächlich häufig noch eine andere ist.
Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass es eine Zwischenetappe ist. Wir sind im Jahr 5 der Aufarbeitung sozusagen. Lindenmuseum hat etwa 2015 sehr früh damit angefangen. Das ist wenig Zeit. 95 Jahre lang bis dahin hatten alle Museen drauf gesessen und gar nicht erzählt, woher sie kommen. Und jetzt gibt es eben diese Versuche, vielleicht ein bisschen textlastig, aber nächstes Mal ist es anders. Davon bin ich total überzeugt.
Auf 4000 Quadratmetern wird die Geschichte zwischen Berlin und der Welt erzählt in der Ausstellung im neuen Berliner Humboldt-Forum. Ich unterstelle Ihnen einfach mal, Sie haben die Ausstellung auch schon besucht, oder?
Es gibt mehrere unterschiedliche Ausstellungen im Humboldt Forum. Das Humboldt Forum ist ein Dach für verschiedene Organisationen. Und eine habe ich besucht. Das ist die Ausstellung, die das Land Berlin, die Stadt Berlin, kuratiert.
Global Berlin heißt
die. Global Berlin. Die habe ich gesehen, als sie noch nicht ganz fertig war. Genau, aber der Rest ist ja noch nicht fertig und deswegen kann man das noch nicht sehen. Der Rest gehört den staatlichen Museen zu Berlin und der Humboldt-Universität.
Was ist Ihnen da in der Ausstellung ganz besonders hängen geblieben, wenn Sie jetzt gerade an den Rundgang dort denken?
Diese eine spezielle Ausstellung zur Stadt Berlin oder zur Beziehung von Berlin mit der Welt ist eine sehr fortschrittliche. Es geht um Clubkultur. Da sind Objekte wie die große Tür des mega berühmten Clubs.
Aus dem Tresor, glaube ich.
Aus dem Tresor. Und lauter solche Objekte, die mit der Identität oder der zugewiesenen Identität von Berlin als Hauptstadt der Clubs etc. Ich fand die Ausstellung sehr gut für ein junges Publikum von heute. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was passiert. Eine Ausstellung ist ja nicht für 5 Minuten da und nicht für ein Jahr, sondern bei den Kosten, die da entstehen und gerade im Humboldt-Forum vielleicht für 5, 10, 20 Jahre. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, was passiert in 5 oder 10 Jahren. Wird das nicht sehr altmodisch wirken, aber momentan würde sie meinen Töchtern zum Beispiel, die 16 und 17 sind, mega gefallen.
Altmodisch? Warum altmodisch?
Naja, wenn man von Clubkultur spricht oder die Tagesaktualität, es werden auch Sachen angesprochen wie Genderfragen. Überhaupt ist die ganze Textdimension dieser Ausstellung sehr gendergerecht gemacht und das alles. Aber das ist ja das, was wir heute 2021 wollen. Wir wissen nicht, wie die Kinder in 5 Jahren das gerne haben wollen. Und dann wird man sofort merken, oh, die Ausstellung ist von 21.
Ist das nicht so typisch Ausstellung, dass eine Ausstellung dann ja auch einen gewissen Zeitgeist widerspiegelt oder ein gewisses Abbild einer Zeit?
Das ist eine schöne Beobachtung. Man kann sogar Freude daran haben, in altmodische Museen zu gehen und den Geist der 80er durch die Hängung zu merken. Mein Eindruck ist, dass Museen das bis jetzt nicht wirklich gepflegt haben. Also Museen machen oft sich ein neues Gesicht, sobald es geht, und lassen die Spuren ihrer eigenen Geschichte verschwinden. Wenn Sie heute in der Gemäldegalerie in Berlin sind, das ist ein Gebäude von 1998, aber die Sammlung gibt es seit 1830. Man merkt die Zeitschienen nicht.
Zeitreise. Ja. Sie waren im Beirat zum neuen Humboldt-Forum und sind unter Protest ausgetreten. Sie hatten die Konzeption kritisiert und mit Tschernobyl verglichen. Inwiefern?
Also ich war im Beirat eine der Organisationen, die in diesem Humboldt-Forum Platz finden werden. Und ich war nicht glücklich mit der Art und Weise, wie die Geschichte der Sammlung, die ausgestellt werden sollten, nämlich die sogenannten außereuropäischen Sammlungen, vor allem Kunst aus Ostasien und aus Afrika und aus der Südsee. Ich war unglücklich mit dem zu geringen Platz, der für die Geschichte der Sammlung eingeräumt wurde. Also ich habe immer wieder, weil es ja auch mein Gebiet ist, aber auch meine Überzeugung, gesagt, das wäre doch wichtig, nicht nur die Objekte schön zu beleuchten und in den Vitrinen zu haben, sondern irgendwie direkt daneben zu erzählen, wie sie gekommen sind. Benin-Bronzen, Ergebnis eines Blutbades der Briten in Benin City, im aktuellen Nigeria, 1897. Sie kamen nach Großbritannien, wurden dann auf dem Kunsthandel verkauft. Deutschland, Preußen hatte viel Geld, hat viel davon gekauft, legal erworben, aber Blutbad bleibt. So. Und ja, als ich merkte, dass meine Bemühungen, darüber zu sprechen, nicht fruchteten oder nur durch so was wie, ja, ja, machen wir oder ach komm, das ist ein Spezialgebiet etc. Als ich das merkte, habe ich gedacht, ich bin vielleicht dem Projekt nützlicher, wenn ich draußen bin. Also dann kann ich auch freier darüber sprechen, denn wenn man drin ist, möchte man nicht nach außen irgendwas Unangenehmes verkünden. Und ich bin gegangen. Tschernobyl hieß, dass da eine Bleidecke über unangenehme Geschichten steht.
Alles hängt mit allem zusammen. Professor Benedikt Savoy, Sie haben Germanistik studiert und sind bei der Kolonialgeschichte gelandet. Inwiefern hängt das für Sie miteinander zusammen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe Germanistik studiert in Frankreich. Das bedeutet deutsche Literatur, aber auch sogenannte Landeskunde. So hieß das damals und ich glaube weiterhin so. Und das heißt, ein großer Anteil in diesem Studium hatte mit der Geschichte Deutschlands zu tun oder mit der Kunst oder mit Musik etc., mit sozialen Fragen. Und ich habe sehr, sehr früh mich für das 19. Jahrhundert interessiert. Meine erste wissenschaftliche Arbeit ging über den Maler Anselm Kiefer, der sich ja damals sehr auseinandergesetzt hat mit den sogenannten, so nennt er sie, deutschen Geisteshelden, mit dem Rhein, mit so deutschen Mythen des 19. Jahrhunderts. Und so bin ich in die Geschichte gekommen. Und wenn man im 19. Jahrhundert zu Hause ist, dann ist die Kolonialzeit nicht mehr sehr weit. Und das kam einfach dadurch. Und weil Museen als Forschungsgegenstand, Museen sozusagen die sichtbarsten Denkmäler dieser Vergangenheit sind. Im Herzen unserer Städte ist das Ergebnis dieser Gewalt, ob das innerhalb von Europa war mit Napoleon oder von Europa in der Welt. Und deshalb ist es gar nicht so abwegig.
Und dennoch klingt es ja erstmal ganz ungewöhnlich, von Germanistik dann auch zur Kunstgeschichte zu kommen. Was hat Sie dann daran so sehr gepackt?
Vielleicht die Art und Weise, wie Geschichte auch in Bildern sich verstehen lässt, sich ablesen lässt, sich anpacken lässt in Bildern und Objekten. Also die Vergangenheit ist in Texten überliefert, ganz klar, ist in Gebäuden überliefert, aber sie ist eben in Gegenständen überliefert. Und ich finde es sehr reizvoll, diese Gegenstände als historische Zeugnisse zu sehen. Und die Art der Kunstgeschichte, die ich mache, ist jetzt nicht die Kunstgeschichte, die erklärt, wie die Farben sind oder wie die Materialität ist. Das ist extrem wichtig. Was ich mache, ist eher eine Kulturgeschichte der Kunst, nämlich warum finden Leute so etwas toll? Wie studiert man früher Kunst? Warum gibt es das Bedürfnis, sich die Kunst der anderen anzueignen? Also es ist ein bisschen am Rande der Kunstgeschichte.
Wo Sie gerade angesprochen haben, wie Bilder Geschichten erzählen. Sie waren 1988, 89 Austauschschülerin aus Paris in Berlin für ein Jahr dort. Gibt es so ein Bild, was für diese Zeit in Ihrem Kopf hängen geblieben ist, womit Sie es zusammenfassen könnten?
Ich war 16 Jahre alt, Berlin war noch geteilt und es gibt unfassbar viele Bilder, die mir haften geblieben sind. Aber das erste Bild ist, glaube ich, auch das erste, was ich überhaupt am ersten Tag erlebt habe. Ich war im Stadtteil Langwitz bei einer wunderbaren Familie Berg zu Hause und ging auf die Straße und traf ein Schauspieler, den ich ein Jahr zuvor oder ein halbes Jahr zuvor in meinem Lieblingsfilm von damals als Jugendliche gesehen hatte, nämlich Der Himmel über Berlin von Wim Wenders. Das war in Paris, Les Ailes du Désir heißt das, also die Flügel der Begierde. Und das war der Film, den Jugendliche fertig gemacht haben, begeistert haben. Und ich gehe in Berlin, in diesem Stadtteil West-Berlin, Süd, spazieren mit meinem Fahrrad, was die Familie mir ausgeliehen hatte, ein rotes, schönes Holländerrad und sehe Otto Sander. Ein Engel aus dem Himmel über Berlin. Und dann wusste ich, Berlin ist die Stadt der Engel.
Als Professorin für Kunstgeschichte der Moderne unterrichten Sie sowohl in Berlin als auch in Paris. Was ist für Sie da so der Hauptunterschied?
Es gibt nichts Unterschiedlicheres, als in Paris oder Berlin zu lehren. Und das hat nicht nur mit den Städten zu tun, sondern auch mit den Institutionen, an denen ich das tue. In Berlin an einer technischen Universität, die ich innig liebe, weil die Technische Universität ein Ort des Wissens ist, was man in Werkstätten macht. Also Ingenieure arbeiten nicht in ihrem Elfenbeinturm, sondern zusammen. Und so wird das auch von Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sogenannte. Ich vergleiche gerne meine TU oder unsere Räume dort mit einer Garage. Und dort sind wir alle mit den Händen im Motor und schmutzigen
im Blaumann.
Händen im Blaumann und erarbeiten Sachen, die sehr, sehr viel auch mit dem Publikum dort zu tun hat. Denn junge Studentinnen und Studenten in Berlin haben eine ganz besondere Art, einem nicht zu glauben und kritisch zu sein. Also wenig Wissen, sie bringen wenig Wissen mit, aber sind extrem kritisch und glauben echt nicht alles, was man erzählt.
Ist das in Paris anders?
In Paris lehre ich am Collège de France. Das Collège de France ist eine Einrichtung, die gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Es ist eine Art Tempel des Wissens. Und dort werden sie wie eine hohe Priesterin behandelt. Ist sehr viel frontaler. Es gibt wenig Austausch. Und das ist auch extrem gut, weil es einem zwingt, das Maximum zu machen, was man kann. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich würde hinzufügen, dass das Unterrichten in Französisch für mich nicht natürlich ist. Ich bin in Deutschland sozialisiert und die Sprache spielt eine sehr große Rolle in der Lehre.
Woran ich eben hängen geblieben bin, ist wenig Wissen und viel kritisches Hinterfragen. War das früher anders? Gab es da mehr Wissen?
Das kann ich nicht urteilen. Seitdem ich an der Technischen Universität in Berlin lehre, scheint es mir so zu sein. Ich weiß nicht, woran das liegt, an den Schulen möglicherweise in Berlin, die das kritische Nachdenken, das Skeptischsein lehren. Und zwar sehr gut, finde ich. Das ist wirklich ein Schatz. Man muss nicht so viel wissen. Wissen kann man sich aneignen, momentan gerade sehr gut. Aber dass man kritisch mit diesem Wissen umgeht, das finde ich, ist eine großartige Sache, wenn die Schulen das machen. In Frankreich zum Beispiel wird das an Schulen wenig beigebracht, kritisch damit umgehen. Und das Wissen war so, als ich anfing, erinnere ich mich daran, dass wir einen Text gelesen haben von J.W. Goethe. Und niemand im Raum konnte J.W. auflösen. Später kam R.M. Rilke, das war auch nicht machbar. Aber ich finde es nicht schlimm und ich bin sehr dankbar für den kritischen Geist.
Ihnen ist es ein ganz besonderes Anliegen, Wissen weiterzugeben. Sie sind ausgezeichnet mit der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung, die es überhaupt gibt in Deutschland, mit dem Leibniz-Preis, 2,5 Millionen Euro. Eine Zeitung hatte damals getitelt, was macht man mit so viel Geld? Wofür haben Sie sich entschieden?
Es sind ja Forschungsgelder, also es ist kein Geld für mich, sondern Gott sei Dank, sondern für Forschungsprojekte. Und in unseren Fächern ist das hauptsächlich Geld für Menschen. In anderen Fächern ist es Geld für Mikroskope. Bei uns sind das Menschen, die für 3, 4, 5 Jahre an einem Projekt zusammenarbeiten können. Und wir haben uns entschieden, als Gruppe das fortzuführen, was wir schon immer machten. Aber es geht um die Verlagerung von Kulturgütern in Kriegszeiten hauptsächlich, aber auch in Friedenszeiten.
Was ist denn vielleicht so eine kurze Empfehlung, die Sie weitergeben können, die Sie über Ihre Erfahrung gesammelt haben? Vielleicht gibt es so etwas wie den guten Tipp vom ersten Chef.
Ich hatte fast nie Chefs.
Vielleicht ist das Geheimnis.
Nee, ein Geheimnis. Also ich glaube, aber das ist wirklich nicht einfach, weil die Verhältnisse so sind, dass man Chefs und Chefinnen hat und dass man nicht frei sein kann, gerade in der Wissenschaft. Meine Empfehlung wäre, überall, wo es geht, sich treu zu bleiben, sich nicht zu verbiegen und das zu machen, wofür man den Eindruck hat, dass man brennt. Und wenn man für Sachen brennt, wo alle drumherum sagen, damit hast du keine Zukunft etc., dann ist es sehr, sehr mutig, aber manchmal auch sehr gut dran zu bleiben. Denn wenn man für etwas brennt, hat das einen Grund. Und der Grund, der erklärt sich aber später, nicht in dem Moment.
Ein schöneres Schlusswort hätten Sie vermutlich gar nicht treffen können. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Benedikt Savoy.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Eins gehört.